2006 kam ein Film in die Kinos. Ein guter Film. Er heißt Das Leben der Anderen. Und ich hoffe, ihr habt ihn alle gesehen. Und falls nicht, holt es nach. Er ist nicht nur ein großartiger Film, weil es tatsächlich ein deutscher Film ist, der mal einen Oscar bekommen hat. Das kommt ja auch recht selten vor. Sondern es ist ein guter Film über die deutsche Geschichte und noch viel mehr. In dem Film geht es um die DDR-Zeit und es geht um einen Stasi-Mitarbeiter. Und dieser Stasi-Mitarbeiter, Gerd Wiesler heißt er, bekommt den Auftrag, einen Theaterregisseur zu überwachen. Also verwanzt er seine Wohnung, zieht im Dachboden ein und hört die ganze Zeit diesen Regisseur ab. Und im Laufe dieser Abhöraktion stellt er fest, dass dieser Regisseur gar nicht abgehört wird, weil er ein Staatsfeind ist oder so. Was er auch vertreten hätte, weil er war absoluter Sozialist und Patriot. Nein, er merkt, es sind egoistische Motive des Ministers, der den Auftrag zur Überwachung gegeben hat, weil der an der Frau des Regisseurs interessiert ist. Aber er hört ihn weiter ab und er lernt mit der Zeit sein Abhöropfer kennen und seine Kunst. Und das verändert etwas bei ihm. Es verändert sein Herz und am Ende des Films, am Ende dieser Geschichte, beschützt er ihn vor staatlicher Verfolgung. Er selber regelt Dinge, lässt Beweise verschwinden und so. Das Leben der Anderen ist ein Film über Ideologie und Entmenschlichung. Es ist dort die Rede nicht von Menschen, sondern von Feinden des Sozialismus, die man abhören muss und die weniger wert sind als andere. Ideologie und Entmenschlichung gehen immer zusammen. Da, wo Ideologie stark ist, da wird Menschen das Menschsein abgesprochen und andersrum. Das führt dann wieder zu stärkerer Ideologie. Es ist ein Film über Kontrolle und Überwachung. Vor allem aber ist es ein Film darüber, was passiert, wenn sich in den Herzen etwas ändert. Wenn ich plötzlich selber betroffen bin. Wenn meine Werte, die mir wichtig sind, plötzlich gegen die Ideologie stehen, die immer meine war und wo ich mitgemacht habe. Ein Film darüber, was passiert, wenn die Menschlichkeit gewinnt und wenn wir Ideologie überwinden. Und ich glaube, deswegen ist die Botschaft dieses Films, auch wenn er jetzt schon in die Jahre gekommen ist, heute besonders wichtig. In einer Zeit der Entzweiung, in einer Zeit, wo wir in unserer Gesellschaft ideologische Gräben sehen, wie noch nie zuvor offensichtlich oder wie lange zuvor nicht. Gräben zwischen oben und unten, zwischen links und rechts, zwischen Ost und West. Gerade wieder deutlich geworden an der Wahl in Südthüringen, die ja auch Wellen schlägt überall. Und wir fragen uns, was ist da denn los? Was ist da los? Warum trennen uns diese heftigen Gräben? Und die Botschaft dieses Films ist auch wichtig für uns Christen. Wie Ideologie zu Kontrolle und Überwachung führt und wie sie überwunden werden kann, das ist eben auch ein Thema für Religion. Religion und Glaube kann ganz schnell zu Ideologie werden, über Nacht, und wir merken es kaum. Und es gibt dafür zahlreiche historische Beispiele, wie Religion, wie Glaube zu Ideologie wird. Und Ideologie führt zu Entmenschlichung. Dann gibt es die drinnen und die draußen sind weniger wert. Und das widerspricht so sehr unserem Glauben, aber es wird trotzdem in der Religion, oft kippen wir auf dieser Seite dann runter. Und die Frage ist, wie überwinden wir das? Wie können wir einen Glauben leben, der unideologisch ist und der Menschen achtet? Auch Menschen, die ganz anders sind als wir selber. Und die vielleicht anschaulichste Geschichte dazu, wie wir Ideologie überwinden können, ist die Geschichte von Jesus und der Ehebrecherin. Eine bekannte Geschichte. Und ich lese sie euch vor aus Johannes 8, die ersten 11 Verse. Jesus aber ging hinauf zum Ölberg. Früh am Morgen kehrte er zum Tempel zurück. Das ganze Volk kam zu ihm. Er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch überrascht worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu Jesus: Lehrer, diese Frau da wurde auf frischer Tat beim Ehebruch überrascht. Im Gesetz schreibt uns Mose vor, solche Frauen zu steinigen. Was sagst nun du dazu? Das fragten sie, um ihn auf die Probe zu stellen und dann anklagen zu können. Aber Jesus beugte sich nur nach vorn und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nicht aufhörten zu fragen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Schuld ist, soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder nach vorn und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, ging einer nach dem anderen fort, die Älteren zuerst. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die immer noch dort stand. Er richtete sich auf und fragte: Frau, wo sind sie? Hat dich niemand verurteilt? Sie antwortete: Niemand, Herr. Da sagte Jesus: Ich verurteile dich auch nicht. Geh und lad von jetzt an keine Schuld mehr auf dich. Die Geschichte geht mir immer wieder nah, auch wenn ich sie schon locker 1000 Mal gehört habe. Wenn ich eine Überschrift finden sollte für diese Geschichte, dann wäre es die Schuld der anderen. Die Schuld der anderen. Ja, es gibt dieses religiöse Gesetz. Es steht in den 10 Geboten. Du sollst nicht Ehe brechen. Ich nehme an, dieses Gesetz ist dafür da, um Familie, um Ehe und um Liebe zu schützen. Das ist der gute Gedanke dahinter. Familie, Ehe und Liebe zu schützen. Dafür ist dieses Gesetz da. Aber dieser Sinn dieses Gebotes interessiert den Mob nicht. Der Mob ist nicht interessiert an der Familie, der Ehe oder der Liebe dieser Frau oder ihres Mannes oder ihrer Kinder. Kein Interesse. Der Mob suhlt sich in der Schuld der Frau. Ja, sexuelle Vergehen, besonders begangen durch Frauen, sind perfekt dafür. Die Augen und die Finger der Menschen sind auf diese Frau gerichtet. Sie stellen sie in die Mitte und sagen: Guck mal da, ah, guck mal, widerlich, ne? Die, was die gemacht hat. Und dann stellen sie sich die Tat vor. Wahrscheinlich waren die meisten davon Männer, es waren ja die Schriftgelehrten und Pharisäer, klar waren das Männer. Männer, die immer brav und enthaltsam gelebt haben, wer weiß, was sie in ihren Gedanken so hatten, wenn sie sich das vorgestellt haben. Guck mal da. Und die Frau wird entmenschlicht. Es ist genau das, was ich gerade beschrieben habe. Ideologie entmenschlicht Menschen. Und das auch hier auch noch im Namen Gottes. Der Text zeigt es ganz toll in der Sprache, die er benutzt. Sie stellten sie in die Mitte, ja, damit alle gut sehen und mit den Fingern zeigen konnten, dass die Rede von der Frau da, die Frau da und von solche Frauen, was machen wir mit solchen Frauen? Diese Frau wird nicht als Individuum wahrgenommen, sondern nur ihre Schuld und die regiert. Und was fast noch schlimmer ist, die persönliche Schuld eines Menschen wird als die Definition benutzt, missbraucht für draußen und drinnen. Wer gehört dazu? Du verurteilst das doch auch, was die Frau getan hat, oder? Ja, natürlich verurteilst du das, damit du dazugehörst. Weil wenn du es nicht verurteilst, dann stellst du dich am Ende gegen Moses Gesetz, dann bist du ja draußen. Alles auf dem Rücken dieser Frau. Die ganze Provokation Jesu auf dem Rücken dieser Frau. Und es ist genau das, was in der Geschichte immer wieder passiert ist. Glaube ohne Toleranz und ohne Menschlichkeit wird zur Ideologie. Wenn wir glauben und nicht tolerant sind und nicht menschlich, dann werden wir Ideologen. Und was tut Jesus? Jesus, diese berühmte Szene, er beugt sich nach vorn und er schreibt mit dem Finger auf die Erde. Und Generationen von Christen und auch ich, mein ganzes Leben, habe ich immer gefragt, was schreibt er da auf den Boden? Ja? Es wird uns nicht erzählt, was schreibt er denn da hin? Ich glaube, das ist die falsche Frage, was er schreibt. Womit schreibt er? Die Frage ist interessant. Er schreibt mit seinem Finger. Er nimmt sich nicht einen Stock oder einen Stein, er schreibt mit seinem Finger. Und das ist für mich zu einem Bild geworden. Wer mit dem Finger etwas in die Erde schreibt, hat Auge und Finger auf der Erde und nicht auf der Frau. Jesus macht es nicht mit. Alle haben ihre Augen und ihre Finger auf der Frau. Jesus nicht. Nicht, weil er diese Frau nicht ansehen würde. Nicht, weil sie nicht seine Aufmerksamkeit verdient hätte, sondern weil er sie nicht so ansieht, wie die anderen. Er macht nicht mit, sie so anzuschauen wie die anderen. Und dann, als sie ihn nicht in Ruhe lassen wollen, dann drängt er sie oder er zwingt sie quasi zum Perspektivwechsel. Was ist eigentlich mit deiner Schuld? Jetzt hast du genug gegafft. Jetzt hast du genug mit deinem Zeigefinger gezeigt. Was ist eigentlich mit deiner Schuld? Wie sieht's aus in deinem Leben? Und das führt bei jedem Menschen, der auch bei Ideologen, die noch ein Herz in ihrer Brust schlagen haben, immer dazu, dass wir uns identifizieren mit dem Opfer. Wir sind gezwungen dazu zu sagen, die, auf die wir gezeigt haben, die wir in die Mitte gestellt haben, die wir umbringen wollten für ihre Schuld. Was ist eigentlich mit mir? Gehöre ich nicht genauso an diese Stelle? Bin ich nicht der, der in die Mitte gehört und alle Augen und Finger auf mich? Und so spannend, die Älteren verstehen es zuerst und gehen weg. Die Jüngeren denken vielleicht noch eine Minute länger darüber nach, ob sie nicht doch irgendwie schuldenfrei sind. Die Älteren merken es sofort und gehen weg. Ich glaube, das ist das Mittel, der Ausweg aus der Ideologie. Erstens, keine Beteiligung am Mob. Wo sich ein Mob bildet, wo alle genau wissen, wie es läuft und alle einer Meinung sind, mach nicht mit. Mach einfach nicht mit. So wie Jesus, der Finger und Augen von dieser Frau nahm und sie auf die Erde richtete, was auch immer er dahin geschrieben hat, ist eigentlich unwichtig. Und dann der Perspektivwechsel. Das Betrachten der Schuld der anderen mal aus der eigenen Perspektive oder der Blick auf mich selber und auf mein Leben. Das ist der Ausweg aus der Ideologie. Jesus widerspricht der Ideologie und übrigens auch der ideologischen Auslegung der Bibel. Und damit würde sich Jesus heute auch ein paar Feinde machen, das kann ich euch erzählen. Jesus verurteilt die Frau nicht. Er spricht es aus, er verurteilt die Frau nicht, obwohl der Mob sie verurteilt hätte und obwohl, Achtung, die Heilige Schrift sie verurteilt. Die Heilige Schrift verurteilt ihr Verhalten. Es ist ein Gebot Gottes. Und Jesus verurteilt sie nicht. Und das gefällt den Ideologen gar nicht. Weil die Ideologen benutzen das Gesetz Gottes, um andere damit niederzuknüppeln. Jesus stellt Liebe und Erbarmen über Gebote. Jesus stellt Liebe und Erbarmen über Gebote, über Regeln und auch über die Schuldfrage. Es ist ihm wichtiger. Und weil wir das aus diesem Text lernen können, möchte ich sagen, wer Christ ist, kann nicht gleichzeitig Ideologe sein. Du kannst nicht beides sein. Wenn du ein Nachfolger Jesu bist, dann stellst du dich gegen Ideologie, auch gegen christliche Ideologie. Und ich möchte dir eine Übung vorstellen, die gegen Ideologie hilft. Eine Übung, die man ganz persönlich für sich selber machen kann. Ein Professor hat das mal mit seinen Studenten gemacht und ich habe mich getroffen gefühlt davon. Der Professor hat seinen Studenten gesagt, schlagen Sie mal die Bibel auf und lesen Sie mal 1. Korinther 13, Verse 4 bis 7. Okay, ich lese es mal. Da steht nämlich, die Liebe ist geduldig. Gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht. Sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Sie ist nicht unverschämt. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht. Sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie hält allem stand. Es las also ein Student laut vor. Und da sagte der Professor, okay, nehmen Sie mal Ihren Namen und tauschen Sie jedes Mal, wenn da Liebe steht, das Wort Liebe gegen Ihren eigenen Namen aus. Für mich würde das heißen, Markus ist geduldig. Gütig ist er, der Markus. Markus ereifert sich nicht. Er prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Er ist nicht unverschämt. Er sucht nicht den eigenen Vorteil. Er ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. Markus freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht. Er freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Er erträgt alles. Er glaubt alles. Er hofft alles. Er hält allem stand. Und die Studenten lasen es, den Text, mit ihrem eigenen Namen. Das ist eine Überwindung, das zu tun. Diesen Text zu lesen mit deinem Namen. Mach es mal. Schlag zu Hause 1. Korinther 13, 4 bis 7 auf und lies es laut mit deinem eigenen Namen. Und der Professor sagte, du wirst, wenn du das tust, an mindestens einer Stelle einen inneren Widerstand spüren. Entweder, weil das nicht so ist, oder weil du es dir nicht zutraust, oder weil du merkst, ich kann das nicht laut sagen. Und er sagte, wo der größte Widerstand ist, das könnte die Stelle sein, wo Gott gerade mit dir arbeiten möchte, mit dir an dir arbeiten möchte. An welcher Stelle stolperst du? An welcher Stelle kannst du das nicht über dich sagen? Vielleicht möchte Gott hier an dir arbeiten. Und ich glaube, wenn wir diese Übung, sie ist wirklich gut, probiert es aus. Wenn wir diese Übung regelmäßig machen, dann ist das ein sehr gutes Mittel gegen Ideologie. Weil die Frage ist nicht, ob ich gesetzestreu handle, ob ich so handle und rede, wie ein Christ das tun sollte, sondern ob die Liebe in mir ist, in mir wohnt und aus mir spricht. Das ist der Maßstab, an dem Jesus uns misst. Und nicht, ob wir brav die Gebote befolgt haben. Die Frage ist, ob die Liebe in mir ist und ob die Liebe aus mir spricht. Und wenn das passiert, dann bin ich weit weg von Ideologie. Amen.